Sie hören den dritten Teil des Artikels Schloss Versailles, geschichtlicher Überblick, aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 12.03.2018. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Geschichtlicher Überblick. 17. und 18. Jahrhundert, das Ancien Régime. Die Residenz des Sonnenkönigs und seiner Nachfolger. Frankreich war im 17. Jahrhundert der mächtigste Staat Europas und unter dem Wirken des Sonnenkönigs zum kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Zentrum des Kontinents geworden. Das Schloss des Königs war ein Ausdruck der Leistungsfähigkeit Frankreichs und ein Symbol seiner Größe und Stärke. Die geordnete Natur der Parkanlagen war ein Spiegelbild der Ordnung, die Ludwig XIV. Dem Land brachte. Nachdem er als Kind die Gefahr der Fronde in Paris am eigenen Leib erleben musste, konnte sich der König nie für die französische Hauptstadt begeistern. Er liebte dagegen das kleine Jagdschloss seines Vaters. Dort konnte er einen angemessen repräsentativen und weitläufigen neuen Palast erbauen, der zudem so im engen Paris undenkbar gewesen wäre. Der Entschluss, den Hof 1682 aus dem Palais du Louvre und dem Tuilerienpalast hierher zu verlegen, sollte Frankreichs Geschichte für viele Jahre prägen. Hier vollendete Ludwig XIV. Den Regierungsstil, den man später als Absolutismus bezeichnete. Der König wollte weitere Aufstände wie die Fronde verhindern. Er schnitt die Aristokratie von ihrer alten Aufgabe der Provinzverwaltung ab und setzte Beamte dafür ein, die Mitglieder des Adels wurden dagegen an den Hof geholt. Eine mögliche Opposition aus der Ferne gegen ihn, wie sie zum Beispiel seinem Vater widerfuhr, wurde somit erschwert. Die Angehörigen des Adels wurden politisch entmachtet und im Gegenzug mit kostbaren Geschenken und prunkvollen Festen entschädigt. Der einst mächtige Hochadel Frankreichs verließ bereitwillig seine Schlösser in den Provinzen. Nur wenige konnten es sich leisten, dauerhaft eigene Hofgesellschaften zu unterhalten. Um auf der Höhe der Zeit zu sein und den neuesten Moden des Hofes folgen zu können, verschuldeten sich die Aristokraten oder erhielten willkürliche Renten vom König. Eine Wohnung in Versailles zugewiesen zu bekommen, war ein bedeutendes Privileg, das zudem die Illusion vermittelte, im Zentrum der Macht an der Regierung beteiligt zu sein. Wer zu den Logants, den im Schloss Wohnenden, gehörte, stand im Rang über den Galopins, den Kutschierenden, die abends zurück in ihre Stadtwohnungen nach Paris mussten. Innerhalb des Hoflebens übernahm die Etikette eine bedeutende Rolle. Im Prinzip unbedeutende Hofämter standen symbolisch für politischen Einfluss. Lediglich bei Hofe konnten Posten, Titel und Ämter errungen werden. Und wer sich vom Sonnenkönig distanzierte, lief Gefahr, Vorrechte und Rang zu verlieren. Aus diesem Grund hielt sich die Aristokratie so gut wie ständig um ihren König auf und versuchte, ihm gefällig zu sein. Das sorgte dafür, dass zeitweise mehrere tausend Menschen zugleich das Schloss bewohnten. Nach dem Tode Ludwigs XIV. 1715 und der Regentschaft des Philippe d'Orléans im Namen von Ludwig XV., der zu dieser Zeit noch ein Kind war, verließ der Hof den riesigen Palast und begab sich vorübergehend nach Saint-Cloud und ins Palais Royal in Paris. Unter den Nachfolgern des Sonnenkönigs verlor Versailles seine umfassende zentralistische Bedeutung und die Gesellschaft traf sich nun zunehmend auch wieder in den Landschlössern des Adels oder den Pariser Hotels. Dennoch residierten auch Ludwig XV. Und Ludwig XVI. In Versailles, so dass das Schloss ab 1682 nur mit kurzen Unterbrechungen fast ständig von der Königsfamilie bewohnt war. Obwohl öfter Ausflüge in die vielen weiteren Schlösser rund um Paris unternommen wurden, blieb Versailles immer Regierungssitz und Mittelpunkt des höfischen Frankreichs. Leben im Schloss. Am Ende des Ancien Régime umfasste der Hofstaat rund 10.000 Personen, von denen bis zu 5.000 direkt im Schloss lebten. Die eigentlichen Höflinge machten davon rund 1.000 Personen aus. Hinzu kamen Kammerfrauen, Köche, Leibwachen und andere Bedienstete. Der Palast war eine Stadt unter einem großen Dach mit Wohnungen, Arbeitsräumen und Vergnügungsstätten. Auf den Gängen und Höfen ließen sich Händler nieder. Das Schloss war fast ständig überbelegt und die Aristokratie, so sie nicht zur königlichen Familie gehörte, war zum Teil verarmt und hauste sogar in den engen Dachkammern der oberen Geschosse oder im benachbarten Grand Commun. Victor Hugo bezeichnete das Schloss später als eine einzige Höflingskaserne. Der Palast war nicht allein dem Adel vorbehalten. Zugang hatte auch das gewöhnliche Volk. Die Neugierigen wurden von den Bewohnern als Voyeux bezeichnet. Je höher der Rang des Besuchers war, desto weiter durfte er in das Innere des Schlosses gelangen. Der englische Reisende Arthur Young berichtete in seiner Schrift »Reise durch Frankreich in den Jahren 1787, 1788, 1789 und 1792« über Versailles. Es war höchst belustigend, wenn Strolche in den ärmlichsten Lumpen unbeobachtet durch den Palast spazierten. Der freie Zugang zum Schloss bedeutete jedoch nicht zugleich Kontakt mit den hier lebenden Personen. Trotz der prunkvollen Ausstattung war Versailles ein unkomfortables Schloss. Die enfiladegereihten, zugigen und hohen Räume ließen sich schlecht heizen. Und Madame de Maintenon beklagte, man erträgt lieber die Zugluft durch die Türen, man muss in Symmetrie zugrunde gehen. Im strengen Winter 1709 platzten sogar Likörflaschen durch die Kälte. Die große Spiegelgalerie besaß keine Kamine und auch das zentrale Schlafzimmer Ludwigs des 14. war so kalt, dass Ludwig der 15. ein privates Schlafzimmer im Nordtrakt des Corps de Logis einrichten ließ, dass er nach der Zeremonie des Couchers zum Schlafen aufsuchte und morgens rechtzeitig zum Lever wieder verließ. Es gab, wie damals in ganz Europa üblich, im Schloss weder fließendes Wasser noch fest installierte Toiletten. Man verrichtete die Notdurft in Leibstühle und Nachttöpfe, deren Inhalte von der Dienerschaft in bis zu 29 Sickergruben in der Umgebung des Schlosses ausgeleert wurden. Ludwig der 16. ließ sich Frankreichs erstes Wasserklosett mit Toilettenspülung einbauen. Das Schloss hatte wiederholt mit Ratten- und Mäuseplagen zu kämpfen und einmal jährlich begab sich der Hof nach Fontainebleau, damit der Versailler Palast in dieser Zeit von Grund auf gereinigt werden konnte. Der Körperpflege wurde im 17. Jahrhundert zwar noch kein übermäßiger Stellenwert zugeschrieben, doch bereits Ludwig der 14. ließ sich im Untergeschoss des Corps de Logis mehrere Zimmer umfassende Badegemächer einrichten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts fanden sich auch zunehmend Baderäume in den Appartements der königlichen Familienmitglieder, während sich die übrigen Schlossbewohner weiterhin mit feuchten Tüchern und Waschschüsseln behelfen mussten. Die Versorgung des Hofstaats mit Nahrungsmitteln und Getränken beschäftigte eine Anzahl von mehreren hundert Angestellten. Die Mitglieder der königlichen Familie und Höflinge von hohem Rang wurden als Commensaux, als Tischgenossen des Königs betrachtet und aus seiner Küche versorgt. Verschiedene Höflinge hatten die Verpflichtung, offene Tafeln zur Verkostung weiterer Schlossbewohner zu halten. Andere Hofangestellte erhielten für ihre Bouche eine finanzielle Entschädigung, mussten sich um die Versorgung allerdings selbst kümmern. Die Mahlzeiten stammten zum Teil aus den Wirtshäusern in der Umgebung des Schlosses, zum Teil aus selbstorganisierten Küchen, von denen sich im Laufe der Zeit immer mehr in den Höfen und unter den Dächern des Schlosses einfanden. Das Leben bei Hof bedeutete Verzicht auf Privatsphäre. Die Königsfamilie nahm selbst gewöhnliche Mahlzeiten vor Publikum ein. Und auch die Niederkünfte der Königinnen waren innerhalb der Hofgesellschaft traditionell öffentliche Ereignisse. So sehr, dass Marie-Antoinette während der Geburt ihres ersten Kindes in Lebensgefahr geriet, als sich zu viele Menschen in ihrem Schlafzimmer aufhielten. Schon unter den Vorgängern des Sonnenkönigs gab es strenge Riten zur Verherrlichung der französischen Herrscher. Doch um das Schloss Versailles und Ludwig XIV. Wurde eine beispiellose Abfolge von Zeremonien entwickelt. Die Etikette regelte und beschrieb jeden Vorgang, von großen Festlichkeiten und Empfängen bis hin zu so alltäglichen Dingen wie dem Mittagsmahl. Auch für den Fall von Krankheit und Tod gab es vorgeschriebene Regeln. Und als Ludwig XV. 1774 in Trianon an den Pocken erkrankte, wurde er eilig ins Versailler Schloss gebracht, um dort unter den Augen des Hofs zu sterben. Die Bedeutung dieses Systems kann heute nicht mehr annähernd nachvollzogen werden. Dem König widerfuhr eine nahezu göttliche Verehrung und entrückte diesen durchaus beabsichtigt vom Volk und unterstrich seine übergeordnete Stellung. Dem König zu dienen bedeutete, Frankreich zu dienen. Ihm beim Aufstehen, beim Lever behilflich zu sein, ihm einfach nur das Wasser oder das Hemd zu reichen, galt als allergrößte Ehre, die über Aufstieg und Fall bei Hofe entscheiden konnte. Ob man in der Gegenwart des Königs stehen, sitzen oder sprechen durfte und selbst durch welche Tür man sein Schlafzimmer betrat, war ein für alle Anwesenden sichtbares Zeichen des eigenen Rangs. Ludwig XIV. Schrieb in seinen Memoiren: »Im Übrigen ist es eine der hervorragendsten Wirkungen unserer Macht, einer Sache, die an sich keinen Wert hat, einen unbezahlbaren Preis zuzuordnen.« Die Etikette galt nicht nur im Umgang mit dem König, sondern auch für jeden Herzog, jeden Prinzen, jeden Höfling. Das Protokoll regelte den Umgang miteinander und wies jedem Mitglied des Hofs einen für alle sichtbaren Platz innerhalb dieser Gesellschaft zu. Das uralte System der höfischen Etikette wurde auch unter den Nachfolgern des Sonnenkönigs kaum verändert. Ein Beispiel für das streng geregelte Hofzeremoniell ist folgende Anekdote, die durch Madame Campan, die Kammerfrau der Königin, überliefert wurde und die Marie-Antoinettes Alltag im Schloss beschrieb. Das Lever der Königin vollzog sich analog dem Lever des Königs. Die Hofdame vom Dienst hatte das Recht, der Königin beim Ankleiden das Hemd zu reichen. Die Palastdame zog ihr den Unterrock und das Kleid an. Kam aber zufällig eine Prinzessin der königlichen Familie dazu, so stand dieser das Recht zu, der Königin das Hemd überzuwerfen. Einmal also war die Königin gerade von ihren Damen ganz ausgekleidet worden. Ihre Kammerfrau hielt das Hemd und hatte es soeben der Hofdame präsentiert, als die Herzogin von Orléans eintrat. Die Hofdame gab das Hemd der Kammerfrau zurück, die es gerade der Herzogin übergeben wollte, als die ranghöhere Gräfin von Provence dazu kam. Nun wanderte das Hemd wieder zu der Kammerfrau zurück und erst aus den Händen der Gräfin von Provence empfing es endlich die Königin. Sie hatte die ganze Zeit nackt, wie Gott sie geschaffen hat, dabei stehen und zusehen müssen, wie die Damen sich mit ihrem Hemd überkomplimentierten. Hoffeste und andere Ereignisse. Der weitgehend aufgabenlose Hofadel sollte unterhalten werden. Und zum Programm von Versailles gehörten zu diesem Zweck prächtige Bälle, Feste und Turniere. Der König selbst veranstaltete regelmäßig Spieleabende in seinen Appartements. Neben den ständigen Banketten, Maskenbällen und Opernaufführungen gab es verschiedene mehrtägige Feste, die durch ihren Prunk und die Anzahl der geladenen Gäste den Ruhm des Königs steigern sollten. Besonders zwei Feste haben den Ruf Versailles nachhaltig geprägt. Vom 7. bis zum 14. Mai 1664 wurde als erstes großes Fest die Vergnügen der verzauberten Insel, Les Plaisirs de l'Île Enchantée, in den soeben erweiterten Parkanlagen von König Ludwig XIV. Mit rund 600 Gästen gefeiert. Das Motto des Festes, die Sage von Alcina und der Zauberinsel, war ein überaus beliebtes Thema des Barock. Es war ein Fest, zu dem Jean-Baptiste Lully eigens neue Werke komponierte und Molière Theaterstücke schrieb und das aufgrund seines enormen Aufwandes neidvolle Blicke von allen europäischen Höfen auf sich zog. 1668 wurden anlässlich des Aachener Friedens die großen Vergnügungen des Königs veranstaltet. Dieses Fest diente nicht nur den Feierlichkeiten anlässlich des Sieges des Königs, sondern war auch ein Geschenk an seine Maîtresse, Madame de Montespan. Im Rahmen der Veranstaltungen wurde ein Ballett mit mehr als 1200 beteiligten Schauspielern, Tänzern und Statisten aufgeführt. Die Musik stammte erneut vom Hofkomponisten Lully, das Libretto vom Hofdichter Molière. Weitere bedeutende Feste fanden unter anderem mit den Hochzeiten des Dauphin am 23. Februar 1745 und am 9. Februar 1747 statt. Ebenso anlässlich der Hochzeit des späteren Königs Ludwigs des 16. mit Marie Antoinette im Mai 1770. Das Schloss von Versailles war nicht nur als Stätte des Vergnügens erdacht, sondern stand als politischer Mittelpunkt Frankreichs mehrfach im Brennpunkt der Landesgeschichte. Bereits zur Zeit Ludwigs des 13. fand mit dem Tag der Geprellten 1630 ein Ereignis statt, das langfristigen Einfluss auf die französische Politik haben sollte. Unter Ludwig dem 14. wandelte sich der einstige Jagdsitz zur eigentlichen Hauptstadt des Reiches. Botschafter aus vielen europäischen Ländern und sogar Delegationen aus Siam, Persien sowie Indianer aus den französischen Kolonien in Amerika wurden empfangen. Von der Bedeutung des Schlosses zeugen auch die verschiedenen Verträge von Versailles. 1757 verübte Robert-François Damiens auf der sogenannten Königstreppe ein Attentat auf Ludwig den 15. Zu den friedvolleren Begebenheiten zählen das Gastspiel des jungen Mozart von 1763 und am 19. September 1783 der Start einer mit einem Hammel, einem Hahn und einer Ente beladenen Montgolfière vor den Augen des Königspaars. Die Französische Revolution. Am 5. Mai 1789 traten in der Grande Salle des Menus Plaisirs die Generalstände zusammen. Damit begann die konstitutionelle Phase der Französischen Revolution. Der König, dem nach der Verfassung die Einberufung und Entlassung der Generalstände zustand, ließ den Sitzungssaal aus politischen Gründen schließen. Die Abgeordneten des Dritten Standes, die sich mittlerweile zur Nationalversammlung erklärt hatten, zogen sich darauf in das außerhalb des Schlossgeländes liegende Ballhaus zurück. Dort leisteten sie am 20. Juni den Ballhausschwur, sich niemals zu trennen, bis der Staat eine Verfassung hat. Ludwig der 16. und Marie Antoinette bewohnten das Schloss samt ihrer Familie und dem Hofstaat bis zum 5. Oktober 1789. An diesem Tag stürmten die sogenannten Poissarden, zu Deutsch Fischweiber, das Schloss und zwangen den König und seine Familie tags darauf, Versailles für immer zu verlassen und nach Paris in den Tuilerienpalast zu ziehen. Das Schloss wurde von den Revolutionären in den folgenden Jahren zum Teil geplündert und stand weitgehend leer. Das 19. Jahrhundert. Nach der Revolution. Nach der Revolution konnte das Schloss nur notdürftig erhalten werden. Napoleon erwog, den Palast wieder als Residenz herzurichten, doch wurden die Pläne nie umgesetzt und der Kaiser der Franzosen begnügte sich damit, das Grand Trianon für Wohnzwecke umzugestalten. Seit der Regierung Louis-Philippes dagegen wurden die Räume des Schlosses wiederhergestellt, sowie ein historisches Nationalmuseum eingerichtet und mit Büsten, Porträts, Schlachtenbildern und anderen Kunstwerken von vorwiegend historischem Wert ausgeschmückt. Darunter Meisterwerke von Horace Vernet, Eugène Delacroix, Ary Scheffer, Adolphe Vivant, James Pradier. In dieser Epoche wurden große Veränderungen im Nord- und Südflügel vorgenommen. Museumsräume in den ehemaligen Appartements eingerichtet und der große Schlachtensaal und die sogenannten Kreuzfahrer- und Afrikasäle installiert. In diesen historistischen Museumsräumen wurden die französische und die europäische Geschichte thematisiert. Der Gartenarchitekt Gabriel Thouin präsentierte 1820 in seinem Werk Plan raisonné de toutes les espèces de jardin einen Vorschlag zur teilweisen Umgestaltung und Einbettung des im Kernbereich geometrisch belassenen Schlossparks in einen noch größeren Landschaftsgarten, der jedoch nicht umgesetzt wurde. Der deutsche Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné wurde bei seinen Entwürfen durch den Plan Thouins beeinflusst. Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Schloss hatte auch eine große Bedeutung in der deutsch-französischen Geschichte. Vom 5. Oktober 1870 bis 13. März 1871 war Versailles Sitz des großen Hauptquartiers der deutschen Armeen. Nach dem deutschen Sieg über Frankreich im deutsch-französischen Krieg von 1870-71 wurde am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles König Wilhelm I. von Preußen zum deutschen Kaiser Wilhelm I. proklamiert. Dieser Ort sei von Wilhelm I. bewusst ausgewählt worden, da zahlreiche Deckengemälde aus der Zeit des Absolutismus von Annexionen deutscher Ländereien unter Ludwig XIV. Zeugten, also als eine symbolische Wiedervereinigung deutscher Länder unter Kaiser Wilhelm I. Die besiegten Franzosen hingegen sahen darin jedoch nur eine Demütigung ihres Königtums. Die Friedenspräliminarien wurden am 26. Februar 1871 in Versailles unterzeichnet. Am 10. März 1871 verlegte die Nationalversammlung den Regierungssitz von Bordeaux nach Versailles. Erst 1879 wurde er wieder nach Paris verlegt. Seit der Dritten Republik trat der Kongress des Parlaments in Versailles zusammen. Für diesen Zweck wurde ein Kongresssaal in den mittleren Lichthof des Südflügels eingebaut. Von 1879 bis 1953 wurden hier die Präsidenten der Republik gemeinsam von Abgeordneten und Senatoren gewählt. Auch heute tritt der Kongress bei Verfassungsänderungen zur Unterstreichung deren Bedeutsamkeit hier zusammen. Das Schloss selbst dient oft als Ort von Staatsempfängen. Das 20. Jahrhundert und die Gegenwart. Vom Versailler Vertrag zur Nachkriegszeit. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Waffenstillstandsvertrag, den das unterlegene Deutsche Kaiserreich am 28. Juni 1919 unterschreiben musste, im Versailler Schloss verhandelt. Die Franzosen wählten den Ort als Revanche für die Kaiserproklamation von 1871. Im Grand Trianon wurde der Vertrag von Trianon ausgehandelt. Die Bedingungen des Versailler Vertrages, die Deutschland eine Alleinschuld am Krieg anlasteten, werden als eine der Ursachen für den politischen Aufstieg der Nationalsozialisten betrachtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Versailles und sein Schloss eine Stätte der deutsch-französischen Aussöhnung. Davon zeugten auch die Feierlichkeiten anlässlich der 40. Wiederkehr der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages vom 22. Januar 1963 in der Schlachtengalerie im Jahre 2003. Am 26. Juni 1978 verübten bretonische Separatisten einen Sprengstoffanschlag auf das Schloss, das ihrer Meinung nach als Symbol für den französischen Zentralismus stand. Nach 2 Uhr nachts explodierte ein Sprengsatz, der die Einrichtung in 3 Sälen vollständig zerstörte und in 7 anderen schwere Verwüstungen anrichtete. Der entstandene Sachschaden wurde auf 5 Millionen Francs geschätzt. 1979 erfolgte die Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. 1982 diente das Schloss als Kulisse für den Weltwirtschaftsgipfel der G7. Das Schloss heute. Das Schloss mit seinen Gartenanlagen, Museen und Parkschlössern ist für Besucher geöffnet und zugleich das meistbesuchte Schloss Frankreichs. Es zählt damit zu den größten Touristenmagneten des Landes. Rund um den Palast, seine Pflege und Verwaltung sind um die 800 Personen beschäftigt. Versailles samt seiner Museen wird von einer staatlichen Betreibergesellschaft geführt. Von 2002 bis 2007 war die spätere französische Kulturministerin Christine Albanel Geschäftsführerin des Établissement Public de Versailles. Ihre Amtszeit stand in der Kritik, da Albanel keine kunstwissenschaftliche Erfahrung besaß und ihr zeitweise ein Ausverkauf des französischen Nationaldenkmals vorgeworfen wurde. Für die Besichtigung der verschiedenen Museen, der Sonderausstellungen und der Gartenanlagen wird ein Eintrittsgeld verlangt. Aufgrund der weltweiten Bekanntheit von Versailles gehört das Schloss für viele Frankreich- und Paris-Touristen zum Pflichtprogramm. Jährlich werden durchschnittlich 3 Millionen Besucher gezählt. Gäste müssen unter Umständen mit langen Warteschlangen an den Kassen, besonders im Sommer und an den Wochenenden, rechnen. In der Schlossanlage und den Gärten fanden bis 2017 umfangreiche Restaurierungsarbeiten statt. Für das Projekt stellte die Regierung unter Jacques Chirac 2003 rund 390 Millionen Euro zur Verfügung. In einem ersten Abschnitt wurde der restaurierte Spiegelsaal im Juni 2007 fertiggestellt und der Öffentlichkeit übergeben. Personen. Das Schloss Versailles war der Geburtsort folgender Persönlichkeiten: Louis, Herzog von Burgund, Philipp V. von Spanien, Ludwig XV., Louis Ferdinand, Ludwig XVI., Ludwig XVIII., Karl X., Louis Antoine, Herzog von Angoulême, Ludwig XVII. Hier starben unter anderem Marie-Thérèse von Frankreich, Maria Anna von Bayern, Marie Adelaide von Savoyen, Ludwig XIV., Madame de Pompadour, Maria Josepha von Sachsen, Maria Leschinska, Ludwig XV. Versailles als Vorbild. Viele Schlösser und Residenzen des 17. und 18. Jahrhunderts hatten das Schloss, den Park und die Stadt Versailles als Vorbild. Dabei wurde oft, aber nicht immer, die Architektur, besonders aber die Lebensart der französischen Könige und das Konzentrieren des Hofstaats an einem Ort zu imitieren versucht. Vielerorts wurde das Vorbild in neuer Formensprache interpretiert und neue große Kunstwerke geschaffen. Beispiele sind unter anderem Schloss Schleißheim bei München, der Palast von Caserta bei Neapel, Schloss Schönbrunn bei Wien, die Würzburger Residenz, Schloss Ludwigslust, Schloss Ludwigsburg bei Stuttgart, Residenzschloss Arolsen, Schloss und Stadt Mannheim, Schloss und Stadt Karlsruhe, Schloss Esterházy bei Vertöd in Ungarn, Schloss Peterhof bei St. Petersburg, Schloss Aranjuez bei Madrid. Eine Besonderheit stellt das neue Schloss Herrenchiemsee dar. Es kopiert weitgehend exakt die Mittelpartie der Gartenfront von Versailles mit der Gesandtentreppe, den Grands Appartements und der Spiegelgalerie im Inneren. Herrenchiemsee wurde nicht als absolutistische Residenz geplant, sondern im 19. Jahrhundert durch Ludwig II. Von Bayern als Hommage an sein Vorbild Ludwig XIV. Errichtet. Im Gegensatz zu den oben genannten Beispielen sollte dieses Schloss nicht als politischer Mittelpunkt eines Herrschaftsgebiets, sondern als privates Refugium dienen. Sie hörten den dritten Teil des Artikels Schloss Versailles, gesprochen am 12.03.2018 von Marie-Adelaide. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Schloss Versailles, Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.